Bayerische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zum Staffelende unserer 6 Fälle aus dem Bundesland Thüringen. Wir biegen heute auf die Zielgerade und wir, das sind heute wieder Lisa Kardinale und meine Wenigkeit Zeno Diegelmann. Hallo Lisa.
Hallo Zeno. Ich habe eben innerlich kurz gezuckt, als du sagtest, dass wir jetzt schon wieder Abschied aus Thüringen nehmen.
Ja.
Das ging noch ganz schön schnell wieder, oder?
Mhm. Voll, ja.
Ich hatte mich gerade gedanklich schon so schön in Weimar und Erfurt häuslich eingerichtet, da muss ich schon wieder meine Koffer packen und weiterziehen.
Ja, das Leben ist Veränderung, Lisa. Und wer weiß, vielleicht gefällt es dir in unserem nächsten Bundesland ja dann auch ganz gut.
Na, das hoffe ich doch sehr.
Ich bin mir sicher. Aber, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Abschluss unserer Thüringen-Staffel haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Denn wir haben uns überlegt, welchen Fall wir noch mit in die Staffel nehmen. Und es sind wilde Diskussionen entstanden. Was doch noch unbedingt mit rein muss. Es wurden Argumente für diesen und für jenen Fall geliefert. Ich wurde hier sogar von Lisa mit einem Spaghetti-Eis bestochen, aber all das hat natürlich überhaupt nichts gebracht. Ich bin so eiskalt geblieben wie mein Spaghetti-Eis. Und habe mich durchgesetzt. Nicht.
Ja, du warst diplomatisch.
Ja, nennen wir es mal so, genau. Ich bin jämmerlich eingeknickt.
Nein.
Also nein, aber ich finde die Lösung, die ich dir jetzt vorgeschlagen habe, in der Tat ganz gut und bin schon sehr gespannt, denn wir werden heute mit doppelter Kraft zuschlagen oder wie unser Kanzler Scholz zu sagen pflegt, mit einem Doppelwumms enden.
Ich finde es super.
Ja, ich auch. Wir besprechen nämlich einfach beide Fälle, haben wir uns gedacht, ne? Mhm. Vielleicht halten wir uns aber ein bisschen kürzer bei den beiden Fällen, aber so bekommen wir das alles ganz wunderbar erzählt, die beiden Fälle.
Ja, und ich bin auch ganz froh drum, denn ich finde beide Fälle sehr interessant und meinen Fall, den ich mitgebracht habe, wollte ich natürlich schon gerne noch erzählen, bevor wir weiterwandern.
Weiterwandern, das klingt so, als seien wir die Heuschrecken der deutschen True Crime Podcasts.
Das klingt gut, davon sollten wir ein T-Shirt drucken.
Ja, neuer Merch.
Früher immer auf Instagram, Hashtag Wanderlust.
Ja, genau. Aber eine gute Idee. Mal überlegen. Okay. Ich würde sagen, wir legen mal los. Ladies first. Du beginnst mit deinem Fall und danach erzähle ich meinen Fall, den ich für die letzte Thüringen-Folge ebenfalls mitgebracht habe.
So machen wir es. Interessant finde ich auch, dass unsere beiden Fälle wieder aus Erfurt kommen.
Ja, ich weiß auch nicht. In dieser Staffel hat sich Erfurt so ein bisschen als True-Crime-Mittelpunkt Thüringens herauskristallisiert, ne?
Ja, unser allererster Fall dieser Staffel mit den Crash Girls hatte in Erfurt seinen Beginn und auch der Fall mit der Ärztin, die mit der Goldkette erdrosselt wurde, spielte ja auch in Erfurt.
Genau.
Daher Ehre, wem Ehre gebührt. In diesem Kontext jedoch vielleicht eher eine zweifelhafte Ehre. Aber nichtsdestotrotz, wir haben uns gedacht, zum Ende dieser Staffel bringen wir euch nochmals 2 Fälle aus der Landeshauptstadt Thüringens mit. Sozusagen unsere Erfurt-Files.
Oh, das klingt gut, genau. Und genau das machen wir auch und deswegen steigen wir nun in dieser Folge der Erfurt-Files, wie du so schön gesagt hast, mit deinem Fall ein und hören mal, was Philipp dazu zu sagen hat.
Am 18. Oktober 1995 verschwindet die 19-jährige Katrin Schmidt von der Bildfläche. 4 Monate später findet man ihre Leiche auf einem Feld nahe der A4. Doch eine heiße Spur gibt es nicht. Erst 14 Jahre später führen Spuren an der Kleidung der Ermordeten doch noch zu einem Mann, der kein unbeschriebenes Blatt ist.
Okay, wo befinden wir uns, Lisa? Wir wissen, es geht um Erfurt, aber die Leiche von der jungen Dame wird woanders aufgefunden.
Genau. Mhm. Die Leiche der 19-jährigen Katrin Schmidt wird in Rockhausen gefunden. Das ist ein kleiner Ortsteil des Amt Wachsenburg. Und das wiederum liegt im Ilmkreis zwischen Arnstadt und Erfurt, also etwas außerhalb Erfurts.
Gut, und wir haben den Namen von dem Opfer gehört, Katrin Schmidt. Das bereitet mir übrigens echt Probleme, muss ich sagen. Weil meine erste Freundin hieß auch Katrin Schmidt, ja. Also von daher würde ich sie gerne einfach nur Katrin nennen. Das macht es dann für mich etwas einfacher und allgemeiner, als wenn ich die ganze Zeit diesen vollen Namen nenne. Katrins kenne ich nämlich deutlich mehr als Katrin Schmitz.
Ja, machen wir so.
Ja, okay. Mhm. Und diese Katrin ist eine junge Frau von gerade mal 19 Jahren. Was macht sie und was ist sie so für eine Person?
Also Katrin hat gerade erst eine Lehre bei einem Blumenhändler angefangen. Sie hat einen Freund und führt ansonsten ein ganz normales Leben. Sie trifft sich öfters mit Freundinnen und lebt in Erfurt ein ganz normales Leben.
Das heißt, auch am Tag ihres Verschwindens läuft alles ganz normal, oder?
Genau. Ja. Ja. Mhm. Sie besucht noch ein paar Freunde, die in einem Spielcasino in Erfurt arbeiten. Dann will sie später noch nach Großbrembach fahren. Das ist vielleicht so eine halbe Stunde entfernt von Erfurt, aber dort kommt sie nie an.
Gut, bei so jungen Personen gibt es ja oft die Antwort, dass sie vielleicht einfach abgehauen sind oder so, ne? Hört man ja oft.
Dass sie abgehauen ist, glauben aber weder die Familie noch ihre Freunde. Sie sind sich sicher, dass ihr etwas zugestoßen sein muss. Ihr Auto, ein roter VW Jetta, ist ebenfalls verschwunden.
Und Katrin bleibt zunächst auch erstmal verschwunden.
Genau, sie bleibt verschwunden. Auch wenn man ein paar Wochen später ihr Auto findet, den roten VW Jetta, der steht am sogenannten Fuchsgrund in Erfurt. Aber von Katrin selbst fehlt jede Spur. Und auch das Fahrzeug gibt leider keine neuen entscheidenden Hinweise darauf, was passiert ist.
Allerdings wird nun wahrscheinlich noch deutlicher, dass sie weder verunglückt ist noch fortgelaufen ist. Eine Straftat wird dementsprechend immer wahrscheinlicher.
Dennoch herrscht weiterhin Ungewissheit und es glimmt natürlich auch noch der Funke Hoffnung bei ihrer Familie und ihren Freundinnen und Freunden, dass sich das Ganze doch noch irgendwie aufklärt. Aber, wie du schon sagtest, diese Hoffnung schwindet von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Das bleibt auch so über Weihnachten und Neujahr. Von Katrin fehlt weiter jede Spur.
Aber das ändert sich in dem neuen Jahr. Wir sind nun im Februar 1996 und da findet man schließlich Katrin. Und aus der Hoffnung wird traurige Gewissheit. Katrin ist tatsächlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen.
Es ist der 1. Februar, um genauer zu sein. Da spielen Kinder auf einem Feld zwischen Eckstedt und Rockhausen, unweit der Autobahn, und beim Spielen stolpern sie über etwas am Feld. Es ist die Leiche von Katrin.
Boah, auch für die Kinder ein traumatisches Erlebnis, das sie wahrscheinlich auch niemals vergessen werden. Ne?
Die Leiche liegt dort ja nun auch schon 3,5 Monate Wind und Wetter ausgesetzt.
Ein Tierfraß ist da auch immer ein Thema, sicherlich kein schöner Anblick.
Nee, sicher nicht. Katrins Leiche liegt dort auf dem Bauch liegend, festgefroren in der Winterkälte. Die Kleidung ist noch ganz gut erhalten. Sie trägt eine Jeans, Halbschuhe und ein schwarzes Sweatshirt. All das, was sie auch am Tag ihres Verschwindens trug.
Wahrscheinlich wurde sie also schon direkt am Tag ihres Verschwindens auch umgebracht.
Davon gehen die Ermittler aus. Die Leiche wurde wohl auch nicht zuvor noch lange irgendwo anders gelagert, sondern direkt nach der Tat hierher auf dieses Feld gebracht.
Nun herrscht also Gewissheit, okay, und die Polizei kann nun in diesem Fall wegen Mordes oder Totschlags, das gilt es ja noch herauszufinden, ermitteln. Kann man denn an der Leiche noch Hinweise finden, die für irgendeine These sprechen?
Die Bedingungen sind äußerst schwierig. Aber Katrin wurde erstickt, so viel steht fest. Man obduziert die Leiche, entnimmt den noch vorhandenen Mageninhalt und stellt auch weitere Faserspuren fest, die man aber 1996 noch nicht in der Form auswerten kann, wie es heute der Fall ist.
Klar, aber man sichert zumindest alles.
Genau. Und man überprüft auch alle vorbestraften Sexualstraftäter, da man von einer sexuell motivierten Tat ausgeht.
Aha.
Und dabei stoßen die Ermittler auch auf einen Mann namens Roland B. Er ist zur Tatzeit 36 Jahre alt und bereits einschlägig vorbestraft.
Das heißt?
Ja, das heißt, dass er noch zu DDR-Zeiten wegen Vergewaltigung und Mordes an einer jungen Frau zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Das war 1980 und Roland B. war damals gerade 20 Jahre alt.
Aber die lebenslange Haft wurde dann ja anscheinend nicht vollzogen, sonst wäre unsere Tat im Jahr 1995, also 15 Jahre später, ja gar nicht möglich gewesen.
Ja, korrekt. Roland B. profitiert von der Wiedervereinigung und einer Strafamnestie. Seine lebenslange Strafe wurde auf 15 Jahre reduziert.
Okay, Moment. Wenn er 1980 verurteilt wurde und seine Strafe in 15 Jahre umgeändert wurde, dann ist er also 1995 wieder aus dem Gefängnis rausgekommen. Und unsere Tat geschah
im Oktober 1995.
Ah, das passt leider ziemlich gut, ne?
Das finden die Ermittler auch. Mm. Daher gerät Roland B. auch in den Fokus der Ermittlungen. Er ist draußen, hat eine ähnliche Tat bereits begangen und wohnt ebenfalls in der Nähe. Er wohnt ebenfalls in Erfurt.
Aber wir wissen, dass das natürlich nicht ausreicht, um jemanden wegen einer solch heftigen Tat zu beschuldigen. Das wäre ja auch katastrophal.
Natürlich, ja. Und es bleibt zunächst auch bei dem losen Verdacht. Man kann Roland B. nichts nachweisen. Es gibt keine Zeugen und keine Indizien. Erst recht keine Beweise. Also bleibt die Tat unaufgeklärt und Roland B. in Freiheit.
Aber in Freiheit bleibt er nicht lange.
Das ist richtig. Fast genau 3 Jahre später, im Januar 1999, wird Roland B. wieder auffällig und wird wegen Vergewaltigung und Körperverletzung zu 7 Jahren Haft verurteilt. Interessant daran ist, dass seine ganzen bisherigen Opfer einem Schema entsprechen. Mhm. Die Opfer gleichen sich optisch alle. Sie sind alle Jugendliche und wirken fast ein wenig knabenhaft, genau wie Katrin es auch war.
Aber jetzt sitzt Roland B. ja erstmal im Knast. Sitzt er denn seine Strafe diesmal ab oder kommt er wieder früher raus?
Ja, er sitzt die 7 Jahre voll ab und selbst als er wieder rauskommt, muss er strenge Auflagen erfüllen. Am 17. August 2006 wird Roland B. aus der Haft entlassen, muss sich fortan aber bei einem Bewährungshelfer melden. Und nicht nur das. Die Polizei hat Roland B. nie aus den Augen verloren. Denn einige Ermittler sind sich fast sicher, dass er was mit der Tat an Katrin zu tun haben muss und wollen Roland B. am liebsten wieder so schnell wie möglich ins Gefängnis stecken. Diesmal aber wegen Mordes. Wegen Mordes an Katrin Schmidt.
Und es sind ja nun einige Jahre vergangen. Du sagtest, er ist 2006 wieder auf freien Fuß gekommen. Das heißt, die Forschung ist aber nun auch 10 Jahre weiter.
Und die Kripo selbst rüstet auch auf. Einige Wochen bevor Roland B. entlassen wird, verstärkt die Kripo Erfurt ihre Ermittlungsgruppe, um Roland B. zu überwachen. Und sie sucht sich auch außerhalb Hilfe. Sie suchen sich Hilfe bei Experten der operativen Fallanalyse des Bayerischen Kriminalamts und lassen ein Persönlichkeitsprofil von Roland B. anfertigen. Im Juli wendet man sich außerdem an die Rechtsmedizin der Universität Jena und hofft auf die nun besseren wissenschaftlichen Methoden. Man untersucht die Kleidung Katrins und lässt auch den Mageninhalt nochmals untersuchen.
Man setzt also wirklich alle Hebel in Bewegung, weil man ahnt, dass dieser Mann wieder Taten begehen wird, wenn man ihn nicht endgültig aus dem Verkehr zieht.
Genau so ist es. Aus den ganzen Bundesländern und sogar aus dem Ausland werden Institute beauftragt, um die vorherigen Spuren auszuwerten. Allerdings ziehen sich die ganzen Untersuchungen und Auswertungen. Es dauert bis zum Ende des Jahres, bis alles bei den jeweiligen Instituten angekommen und ausgewertet werden kann. Und nun dauert es nochmal eine ganze Weile, bis die Ergebnisse vorliegen.
Wie lange denn? Von welchem Zeitraum reden wir da?
Es dauert leider insgesamt 3 Jahre, ja, bis den Ermittlern endlich alle Ergebnisse vorliegen.
3 Jahre?
Ja, ich finde das auch extrem lang. Aber letztlich lohnt es sich, alles so akribisch auszuwerten. Denn sie finden wirklich etwas. An einem winzig kleinen Haarkern gibt es einen Hinweis auf Roland B.
Seine DNA liegt wahrscheinlich aufgrund der vorherigen Taten ja bereits vor und man kann es mit dem gefundenen Haarkern jetzt abgleichen.
Exakt,
ja,
genau.
Verstehe.
Und nun können die Ermittler Ende 2009 Roland B. in Untersuchungshaft nehmen und zu dem Fall befragen.
Ja, Wahnsinn, oder? Wir haben jetzt bei Prozessbeginn wahrscheinlich 2010, das heißt Roland B. ist jetzt um die 50 und die Tat an Katrin fast 15 Jahre her.
Aber zumindest hat man nun stichfeste Beweise. Und Roland B. versucht diesmal auch gar nicht erst zu behaupten, dass er nichts damit zu tun hat. Er erzählt bereits am 3. Prozesstag relativ bereitwillig, was an dem Tattag passiert ist.
Und was sagt er denn zum Tathergang?
Er hatte Katrin damals in der Spielothek Schweizer Halle in der Magdeburger Allee getroffen. Dort verbrachte Roland B. viel Zeit. Er saß häufig dort vor den Spielautomaten und kannte Katrin vom Sehen. Denn auch sie war dort ja öfter zu Gast.
Um Freunde zu besuchen, das hattest du vorhin erwähnt, dass sie dort auch am Tattag Bekannte besuchte.
Genau. Sie war also keine Zockerin, sondern besuchte dort Freunde. Sie kannte auch einige der Stammgäste, unter anderem auch Roland B. Und so unterhielt sie sich an diesem Tag auch wieder mit ihm und berichtete von ihren Beziehungsproblemen mit ihrem Freund. Und daraufhin lud Roland B. sie zu sich nach Hause auf einen Kaffee ein, um dann mal in Ruhe darüber zu sprechen.
Und sie ging auch auf die Einladung ein, dementsprechend.
Erstaunlicherweise ja. Hm. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber ja. Sie wollte ja später eh noch weiterfahren und so kam sie später bei Roland B. zu Hause vorbei.
Hm.
Sie trinken dann auch beide zunächst Kaffee und reden miteinander, bis Roland B. seinen Arm um Katrin legt. Das will sie nicht und gibt das auch deutlich zu verstehen. Dennoch versucht es Roland B. ein zweites Mal. Diesmal springt Katrin auf und reißt dabei einen Tisch um. Sie stürzt darüber und fällt selbst zu Boden. Sie beginnt plötzlich laut Roland B.'s Aussage laut um Hilfe zu schreien und das versetzt ihn in Panik. Er kniet sich auf ihre Brust und hält ihr den Mund zu. Er will, dass sie aufhört zu schreien. Er legt seine Hand auf ihr Gesicht, bis sie aufhört zu atmen und ihr Kopf zur Seite kippt. Und dann ist Katrin tot.
Oh Mann, boah, okay.
Erstaunlich ist auch, was dann passiert, denn Roland B. geht direkt danach zunächst einmal wieder zurück in die Spielothek.
Was, echt?
Ja, er spielt dort noch eine ganze Weile weiter und als er wieder zurück nach Hause kommt, liegt da halt immer noch der leblose Körper von Katrin im Zimmer. Also packt Roland B. die Leiche in den Kofferraum seines Autos und fährt mit ihr zu dem Feld an der Autobahn A4. Dort legt er ihre Leiche ab, fährt zurück und fährt im Anschluss auch noch ihren Wagen weg.
Eben zu dem Fundort, an dem der VW Jetta später dann auch gefunden wird.
Ja.
Okay, man hat jetzt den Täter also überführen können, aber irgendwie hört sich das für mich jetzt nicht wahnsinnig professionell von Seiten der Polizei an. Hätte man denn nicht auch schon früher an dem Auto von Katrin die Fingerspuren von Roland B. finden können, beziehungsweise bei der Überprüfung der Person, die an dem Tag in der Spielhalle waren, da hätte man doch einen verbindlichen Hinweis auf Roland B. finden können.
Naja, den Verdacht hatten sie ja auch die ganze Zeit über, aber es fehlte eben wohl einzig und allein an Beweisen.
Hm.
Vielleicht hat er Handschuhe benutzt beim Wegfahren ihres Autos, man weiß es nicht. Und sicher hatte man die Personen in der Spielhalle überprüft, wahrscheinlich war man daher sogar auch so schnell auf ihn gekommen. Aber es dauerte eben all die lange Zeit, bis man die wissenschaftlichen Methoden hatte, um einen hieb- und stichfesten Beweis zu erhalten, der ihn mit der Tat in Verbindung brachte.
Ja, stimmt. Zumindest hat man ihn ja letztlich doch noch überführen können. Aufgrund seiner Vorstrafen kann ich mir vorstellen, dass er jetzt auch endgültig hinter schwedischen Gardinen verbleiben muss, oder?
Ich nehm's mal vorweg, ja.
Ja, immerhin.
Genau. Die Schwurgerichtskammer des Erfurter Landgerichts verurteilt Roland B. schließlich wegen Mordes zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Gericht ist davon überzeugt, dass Roland B. die junge Frau vergewaltigen wollte und fürchtete, dass sie ihn im Anschluss anzeigen würde.
Also ein klassisches Mordmotiv. Mord zur Verdeckung einer anderen Straftat.
Genau. Roland B. zeigt übrigens auch überhaupt keine Reue vor Gericht. Er berichtet beinahe teilnahmslos von dem Tatgeschehen, als sei es etwas Alltägliches.
Naja, wenn ich jetzt mal ganz böse bin, ist das für ihn ja auch fast beinahe sowas Alltägliches. Ja,
stimmt,
ne?
Auch wieder.
Okay, aber zumindest ist die Unklarheit nun vom Tisch. Ich denke, auch für die Familie von Katrin ist das zwar kein wirklicher Trost, aber dennoch wichtig, um die Sache endgültig mal abschließen zu können.
Ne? Mhm. Die Mutter von Katrin ist ebenfalls immer mit vor Gericht. Sie sagt auch, dass sie den Beamten sehr dankbar ist, dass sie den Fall nie ganz aus den Augen verloren haben. Sie selbst hatte das natürlich auch nie und hatte immer weiter gedrängt, dass die Akte ihrer Tochter nicht im Archiv verschwindet. O-Ton von der Mutter: Das war ich meiner Tochter schuldig.
Ja, weißt du, ich finde, das ist trotz aller Geschehnisse, von denen wir jetzt gehört haben, auch mal ein insofern schönes Ende, als dass die Beamten und die Familie gemeinsam hier zu einem befriedigenden Ende finden können. Weißt du, trotz der langen Zeit kann man das nun endlich abschließen. Es bleiben sicher dennoch genug Fragen, aber die größten sind nun geklärt. Was geschah und wer dafür verantwortlich war.
Ja, so sehe ich das auch.
Mhm.
Zeno, das war mein Fall der letzten Folge dieser Staffel. Aber wir haben ja noch einen weiteren Fall, nämlich deinen.
Jawohl, die Erfurt Files gehen in die zweite und letzte Runde und jetzt geht es um einen mysteriösen Mord in einem Erfurter Stadtteil aus dem Jahr 2006. Wir haben eine tote Frau in einem Liegestuhl und viele offene Fragen. Philipp, bitte.
Am frühen Morgen des 8. November 2006 entdecken Anwohner in einem Hinterhof im Erfurter Stadtteil Johannesvorstadt eine Frau, die dort in einem Liegestuhl liegt. Zunächst glauben sie, dass die Fremde schläft, doch als Stunden später die Frau immer noch unverändert dort liegt, verständigt man den Notruf. Die Frau ist tot. Wer ist der Mörder der toten Frau im Liegestuhl und wie ist sie dorthin gekommen?
Wow.
Ja, ich hatte dir ja schon in unserem kurzen Vorgespräch gesagt, dass mein Fall durchaus auch skurrile Momente hat. Und das zeigt sich hier schon in der Beschreibung von Philipp.
Allerdings, eine Tote im Liegestuhl.
Aber fangen wir vorne an. Wir befinden uns nämlich im Stadtteil Johannesvorstadt. Das ist einer der historischen Stadtteile Erfurts und grenzt direkt an die Altstadt. Allerdings ist die Johannesvorstadt der einwohnerschwächste Stadtteil mit gerade einmal 7600 Einwohnern. Es ist aber auch gleichzeitig der jüngste Stadtteil. Das Durchschnittsalter liegt hier bei 36,5 Jahren. Das ist gut, ja, 7,5 Jahre jünger als der restliche Erfurter Durchschnitt.
Also wahrscheinlich viele Studenten. Mhm. Wir hatten es ja in einer der vorherigen Folgen, dass Erfurt ja auch Uni- und FH-Stadt ist.
Das ist so. Zumal die Uni auch nicht weit entfernt von der Johannesvorstadt liegt und hier die Mieten noch erschwinglich sind.
Okay.
Wir befinden uns in der LaSalle-Straße, Hausnummer 61. Es ist der 8. November 2006, das ist ein Mittwoch. Der Hinterhof, von dem wir sprechen, ist nur durch ein Tor übrigens zu betreten und dort liegt nun in diesem Hinterhof die Leiche der jungen Frau auf einem Liegestuhl. Die Leiche der Frau ist komplett bekleidet und auf den ersten Blick scheint sie außer etwas Blut an der Nase keine größeren Verletzungen zu haben. Ich sage es aber mal gleich vorneweg, das täuscht und zwar gewaltig.
Das heißt, man obduziert die Leiche der Frau und stellt doch Verletzungen fest.
Erhebliche Verletzungen sogar. Das sieht man schon beim Entkleiden der Frau. Sie ist übersät von blauen Flecken. Die Gerichtsmediziner stellen großflächige Hämatome am gesamten Körper fest, an den Brüsten, am Gesäß, den Oberarmen, den Oberschenkeln und auch am Kopf. Kaum eine Stelle an ihrem Körper ist unverletzt. Wohl durch sehr heftig ausgeführte Schläge auf den Schädel kam es dann auch zu Einblutungen im Gehirn, die zum Versagen der Hirnfunktion und schließlich auch zum Tod der Frau führten.
Das klingt nach einer Gewaltorgie.
Das klingt nicht nur danach, das war es auch, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, denn das Opfer wurde anscheinend auch sexuell missbraucht.
Dann erzähl uns doch was über das Opfer, von dem wir bislang nur wissen, dass es sich um eine Frau handelt.
Sie heißt Claudia M. und ist 25 Jahre alt. Sie stammt aus Erfurt, ist weder verheiratet noch hat sie einen Partner. Sie lebt alleine, ist arbeitslos, arbeitet nebenbei aber als Putzfrau, um sich etwas dazu zu verdienen. Sie lebt nicht in dem Haus, in dessen Hinterhof sie gefunden wurde und sie wurde dort auch zuvor noch nie von einem der Nachbarn gesehen.
Das heißt, die Anwohner, die das Ganze gemeldet haben, kannten sie nicht.
Sie kannten sie nicht. Das Haus ist ein 9-Parteien-Haus, wobei 4 der Wohnungen leer stehen. Eine der Hausbewohnerinnen sagt, hier geht es zwar öfter hoch her, aber die Frau habe ich noch nie gesehen und ich wohne schon mehrere Jahre hier, sie wäre mir aufgefallen.
Aber man kommt nur durch ein Tor in den Innenhof, sagtest du?
Ja.
Mhm. Okay, und das ist abgeschlossen?
Der Hof ist abgeschlossen, ja.
Okay. Und sie wird von einem der Anwohner dort im Hof gefunden.
Ja, aber auch dazu gibt es eine geradezu erschreckende Information, wie ich finde. Denn die Meldung bei der Rettungsleitstelle ging um 12.20 Uhr ein. Allerdings hatte man die Frau schon morgens in aller Herrgottsfrühe dort entdeckt, aber niemanden informiert.
Wie jetzt?
Es gibt ja die Aussage eines Anwohners, Sven S. heißt er. Das ist letztlich auch der Mann, der dann später den Notruf absetzt. Dieser Sven ist 31 Jahre alt und wohnt mit seiner Partnerin und Kind in dem Haus.
Okay.
Sven S. sagt aus, dass er schon morgens ganz früh den Müll rausgebracht hatte und dabei die Frau bemerkte. Der Liegestuhl stand direkt neben den Mülleimern, in dem er nämlich den Müll entsorgte. Er ist sogar zu ihr hingegangen und hat sie mit dem Fuß so angestoßen, aber Claudia M. reagierte natürlich nicht.
Na klar, sie war ja auch tot.
Na eben, genau. Vielleicht denkt er noch, dass sie betrunken ist, aber dann sieht er, dass sie etwas Blut an der Nase hat. Und jetzt frage ich dich, was würdest du machen? Vor dir liegt frühmorgens im November eine Frau in einem Liegestuhl in deinem Hinterhof. Sie regt sich nicht, ihr läuft etwas Blut aus der Nase. Und auch durch dein Anstupsen hin gibt es keine Reaktion. Was machst du?
Ja, den Notruf wählen.
Richtig, wie wir alle wahrscheinlich, ne? Willst du wissen, was Sven S. macht? Er geht wieder rauf in die Wohnung und fährt anschließend mit seiner Frau und seinem Kind erstmal zu einem Arzttermin. Da war es dann nun schon zwischen 9 und 10 Uhr morgens.
Das ist unfassbar.
Ja, ja. Das war aber auch noch nicht alles. Dieser Sven S. hatte nämlich bereits vor 8 Uhr sogar Besuch von einem Kumpel gehabt, der in einem Nachbarhaus zuvor Kupfer holen, also klauen war. Und selbst der erzählte ihm bereits von der Frau im Hinterhof. Und nun kommt Sven S. irgendwann mit Partnerin und Kind später am Tag wieder zurück. Da ist es jetzt bereits Mittag. Man trifft sich aber erstmal in aller Ruhe in einem Getränkemarkt und beschließt dann vielleicht ja doch mal einen Notruf abzusetzen. Es ist jetzt wie gesagt 12.20 Uhr. Das heißt 4,5 Stunden nach dem ersten Hinweis, dass dort eine reglose Frau im Hinterhof liegt.
Unfassbar. Zeno, was denkst du, warum hat man den Notruf nicht gleich abgesetzt?
Ja, kann ich nur mutmaßen. Ne? Vielleicht haben sie sich wirklich nichts dabei gedacht, was gegen ihren Intellekt sprechen würde, oder sie haben es mit Absicht nicht getan, was wiederum gegen ihre Menschlichkeit sprechen würde. Also kannst du dir aussuchen, was da jetzt zutrifft. Ne?
Beides nicht toll.
Nee, ganz und gar nicht. Man muss auch dazu erwähnen, dass die Bewohner in dem Haus schon allerdings öfter Ärger auch mit der Polizei hatten. Das Verhältnis zu den Ordnungshütern, möchte ich es mal nennen, ist also eh nicht gerade unbelastet. Im Haus selbst stehen auch, wie schon erwähnt, ja ein paar Wohnungen leer und das Gebäude an sich ist auch relativ runtergekommen.
Also nicht die beste Adresse. Wobei, das sagt ja auch nichts über die Bewohner.
Nein,
aus,
überhaupt
ne?
nicht, überhaupt nicht. Aber es erklärt vielleicht, dass man nicht allzu gern vielleicht die Polizei im eigenen Hinterhof stehen hat.
Stimmt. Du sagtest ja auch, dass der Kumpel von diesem Sven dort auch in dem Haus Kupfer holen, also klauen war.
Genau, genau.
Gibt es denn Spuren?
Ja, nicht wirklich, denn noch gibt es sehr bald tatsächlich eine heiße Spur.
Wie kommt es denn dazu?
Jetzt kommt wieder unser Freund, in Anführungszeichen, Sven S. ins Spiel.
Der Nachbar, der den Notruf abgesetzt hat, nach mehreren Stunden.
Genau der. Der ist vielleicht nicht der Schnellste beim Absetzen von Notrufen, aber er gibt der Polizei einen ganz wichtigen Hinweis. Er meint nämlich, die Polizei sollte sich mal in der benachbarten Fritz-Büchner-Straße umschauen.
Und wie kommt er darauf?
Er kennt einen Mann, der dort wohnt. Mit dem hatte er bereits auch schon mal selbst Streit. Jetzt kommt ein O-Ton von ihm. Er sagt nämlich, da wohnt einer, dem habe ich mal eine reingehauen, weil er schlecht über meine Freundin geredet hat. Da war dann auch die Polizei da, aber er hat keine Anzeige gemacht. Aber der rastet schnell aus und wird aggressiv, wenn er einen getrunken hat.
Er hat dem Typ eine reingehauen, aber sagt, dass der andere schnell ausrastet.
Ja, genau.
Schön. Ja. Und wen meint er?
Er spricht von Mario O. Mario O. ist 28 Jahre alt und wohnt direkt um die Ecke in dieser Fritz-Büchner-Straße. Und die Beamten gehen diesem Hinweis auch tatsächlich nach. Zumal auch die Freundin von Sven S. bestätigt, dass dieser Mario O. ein aggressiver Typ ist. Die Freundin von Sven S. heißt übrigens Yvonne B. und ergänzt, dass dieser Mario gerne Leute anpöbelt, wenn er einen getrunken hat. Einmal sei er sogar auf eine Mutter losgegangen und hat gedroht, ihr den Schädel einzuschlagen.
Scheint ja wirklich nicht so die schönste Wohngegend zu sein.
Ja, who knows. Naja, und jetzt ziehen die Kollegen jedenfalls los, einmal um die Ecke rum in die Fritz-Büchner-Straße.
Und dort treffen sie auf diesen Mario.
Ja, zunächst einmal fällt den Ermittlern auf, dass der Hof von dem Haus in der Fritz-Büchner-Straße, in dem dieser Mario O. lebt, direkt an den Hof in der LaSalle-Straße angrenzt. Das ist natürlich insofern interessant, als dass man von der Straße aus ja nicht direkt in den Hof in der LaSalle-Straße kommt. Dazu benötigt man ja einen Schlüssel. Das haben wir schon erzählt.
Das heißt, dass der oder die Täter müssten entweder einen Schlüssel gehabt haben oder sich anderweitig Zutritt in den Hof verschafft haben. Zum Beispiel vom Nachbargrundstück.
Korrekt. Das ist zumindest schon mal sehr interessant, sagen wir mal. Ne? Und als die Polizisten sich im Polizeicomputer über Mario O. erkundigen, stellen sie fest, dass das auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Die Liste liest sich eigentlich wie ein, ja, wie so eine klassische Karriere auf der schiefen Bahn. Ja. Also Diebstahl, Raub, Erpressung, Nötigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung. Insgesamt 9 Mal ist er schon mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das erste Mal mit 15 Jahren. Dann ging es Schlag auf Schlag, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Mario O., ein Mann mit tätowierten Händen, wie es in der Presse häufig heißt, ist als Schläger bekannt und saß deswegen auch zuletzt 4,5 Jahre in Haft. Er ist erst seit dem 4. Juni 2006 auch wieder draußen.
Und unsere Tat spielt sich wann nochmal ab?
Im November 2006, also gerade mal 5 Monate, nachdem Mario O. wieder draußen ist.
Okay, jetzt stehen die Ermittler bei Mario O. auf der Matte. Was passiert nun?
Bei der Durchsuchung entdecken die Ermittler tatsächlich Gegenstände, die wohl der Ermordeten gehörten. Und Mario O. gibt auch zu, dass Claudia M. in den letzten Tagen öfter hier bei ihm geschlafen habe. Gleichzeitig kommen von anderer Stelle weitere Aussagen zutage, die Mario O. nun weiter belasten. Eine Freundin von Claudia O. meldet sich bei der Polizei, als sie von der Tat hört, und gibt an, dass Claudia ihr gesagt habe, dass sie sich in der Wohnung von Mario O. aufgehalten hatte und dort, Anführungszeichen, 6 Sachen machen musste, die sie noch nie zuvor getan habe und die sie auch nicht machen möchte.
Oh yeah.
Ja. Dabei fällt aber auch noch ein weiterer Name, nämlich der des erst 16-jährigen Oliver W. Er soll bei diesen 6 Spielen ebenfalls teilgenommen haben.
Okay, jetzt wird's etwas wild. Lass mich mal kurz zusammenfassen, bevor wir das hier weitermachen.
Ja, mach das.
Okay. Claudia M. hat Mario O. kennengelernt. Sie ist öfter bei ihm in der Wohnung und hat auch Sex mit ihm und auch mit diesem Kumpel Oliver W.
Ja.
Dieser Oliver W. ist aber gerade erst 16 Jahre alt und Mario O. ist?
Der ist 28.
Okay. Mario W. ist 28 und außerdem mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Körperverletzung.
Genau.
Die 3 haben also zu dritt was laufen, wobei Claudia M. nach eigener Aussage Dinge machen muss, die sie nicht machen will.
Korrekt, ja.
Gut, bis hierhin habe ich das jetzt. Dann machen wir weiter. Wo haben die sich denn überhaupt kennengelernt?
Wo sich Mario O. und Claudia M. kennengelernt haben, weiß ich nicht. Und sie kannten sich wohl auch noch nicht lange, das steht zumindest fest.
Aber dafür scheint es ja schon recht intensiv zuzugehen, ne?
Ja, Sex scheint definitiv eine große Rolle zu spielen. Die Presse vermutet hier dann auch Sadomaso-Spiele, aber gesichert ist das nicht. Vor allen Dingen nicht, ob das mit wirklichem Einverständnis von Claudia M. geschah, wann da welche Grenze überschritten wurde.
Wir erinnern uns an die Aussage einer Freundin von Claudia, dass sie Dinge machen soll, die sie nicht machen möchte.
Eben, genau. Ne? Und nun beschuldigen sich die beiden Freunde zunächst einmal gegenseitig für den Tod an der 25-Jährigen verantwortlich zu sein. Sie versuchen dem jeweils anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben.
Die Frage ist jetzt also, was ist denn überhaupt genau passiert und wer trägt die Schuld? War einer allein der Täter oder beide?
Genau, ja, das ist die Frage, die nun zu klären ist.
Dann nimm uns doch mal mit. Was ist in der Tatnacht passiert? Was kann man denn davon vielleicht noch rekonstruieren?
Na, du hast das vorhin schon beiläufig gesagt, aber damit eigentlich schon voll ins Schwarze getroffen. Stichwort Gewaltorgie. Die Staatsanwaltschaft rekonstruiert den Fall wie folgt. Claudia M. war am 5. November in der Wohnung von Mario O. zu Gast. Das war ein Sonntag. Oliver W. war auch da und es kam zum einvernehmlichen Sex. Dann sollte Claudia M. aber diverse Praktiken ausführen, die sie aber allesamt ablehnte. Was das genau war, wollen wir an dieser Stelle nicht näher ausführen, tut auch eigentlich nichts zur Sache.
Ja, ist auch besser so.
Genau. Als Claudia sich jedoch weigert, prügeln und treten die beiden Angeklagten dann auf einmal auf Claudia M. ein. Aber selbst das genügt ihnen noch nicht. Was nun folgt, zieht sich wohl über mehrere Stunden hin. Sie vergewaltigen, foltern und prügeln ihr Opfer immer weiter. Oliver W. schlägt zum Beispiel mit einer, steht drin, Toilettenbürste so lange auf das Gesäß und die Oberschenkel von Claudia M., bis die Toilettenbürste zerbricht. Oh Gott. Dann werfen sie die Frau noch mehrfach gegen die Wand und gegen eine Tür. Anwohner glauben noch, dass sie sogar Schreie gehört hätten, die dann aber bald verstummten. Dazu hören die Anwohner aber auch noch zwei verschiedene Männerstimmen.
Wahrscheinlich ein wichtiges Detail für die Anklage, dass zwei Männerstimmen zu hören waren.
Absolut, absolut. Nach dieser Gewaltorgie verlassen Mario O. und sein Teenager-Kumpel, der 16-Jährige, immer noch Wahnsinn, Oliver W., die Wohnung, während Claudia M. in der Wohnung mit ihren schweren Verletzungen alleine zurückbleibt und schließlich dort an diesen Verletzungen auch verstirbt.
Das ist total verrückt.
Ja. Erst in der Nacht vom 7. auf den 8. November kehrt Mario O. dann wieder zurück in seine Wohnung und sieht die Leiche der jungen Frau auf dem Boden liegen. Also beschließt er, die Leiche nun loszuwerden und trägt sie noch in derselben Nacht über den eigenen Hinterhof des Hauses zur Grundstücksgrenze. Dort wuchtet er die Leiche dann über eine Mauer zum Nachbargrundstück rüber.
Die LaSalle-Straße.
Ganz genau. Das ist auch gar nicht so einfach, denn die Mauer ist 1 Meter hoch und das Opfer wiegt 63 Kilogramm. Einen leblosen Körper zu bewegen, das bedeutet einen echten Kraftakt. Ne? Das ist alles andere als einfach.
Also wahrscheinlich doch eher zu zweit.
Man ist sich nicht ganz sicher, ob Mario O. das alleine schaffen konnte oder Oliver W. ihm helfen musste. Jedenfalls wird die Leiche von Claudia M. dann auf den Campingstuhl verfrachtet und man geht den gleichen Weg zurück, wie man auch gekommen ist. Über die Mauer zurück auf das eigene Grundstück. Weder benötigt man, wie gesagt, einen Schlüssel für das Tor zum Innenhof, noch beobachtet irgendjemand dieses Treiben, was sich dann im Hof abspielt.
Und am nächsten Morgen findet man dann die Leiche von Claudia M. und benachrichtigt Notruf und Polizei. Hm. Zumindest nach einigen Stunden, aber das Thema hatten wir schon.
Ja, das hatten wir, genau.
Dann lass uns an dieser Stelle doch gleich mal zum Prozess kommen. Denn ich denke, es wird interessant zu sehen, wie man die beiden Täter einstuft, wer für was verantwortlich ist und wer welche Strafe erhält.
So machen wir das. Also, der Prozess wird vor dem Erfurter Landgericht ausgetragen. Die Anklage der Staatsanwaltschaft lautet Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. O-Ton des Staatsanwaltes Martin Scheler. Die Täter haben ihr Opfer wie ein Stück Vieh behandelt.
Das klang auch so.
Ja, das klang sehr danach. Daher fordert man für den Mehrfachtäter Mario O. auch lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung und für den minderjährigen Oliver W. immerhin 9 Jahre.
Und wie reagieren die beiden Angeklagten?
Auch interessant, während Mario O. schließlich alles zugibt und den Eindruck vermittelt, dass ihm nun eh alles egal ist, versucht Oliver W., also der Jüngere, noch irgendwie seine Haut zu retten. Er streitet erstmal alles ab. Aber man findet auch einen winzigen Blutstropfen auf seinem Turnschuh. Ja, und dieser Blutstropfen stammt laut DNA-Analyse von Claudia M., also dem Opfer. Auch Oliver W. muss also dabei gewesen sein und seine zuvor getätigte Aussage kann so nicht stimmen.
Na, jetzt bin ich aber gespannt, was das Gericht für ein Urteil fällt.
Am 24. Oktober 2007 erfolgt dann dieses Urteil. Es lautet lebenslänglich für Mario O. mit anschließender Sicherungsverwahrung und 9 Jahre und 9 Monate für Oliver W. Damit liegt das Gericht also sogar knapp über den geforderten Strafen der Staatsanwaltschaft. Das wird auch noch gleich eine Rolle spielen, erst noch kurz zum Urteil, denn der Richter Holger Pröbstl sagt zu dem deutlichen Strafmaß, es war eine schier unfassbare Tat. Es waren sadistische Exzesse, denen das Opfer ausgesetzt war. Brutal, gnadenlos, keinerlei Mitgefühl.
Und wie reagieren die Angeklagten darauf? Die Verteidiger von dem Teenager hatten doch sogar auf Freispruch gehofft.
Das stimmt, das stimmt. Die legen sofort Berufung ein, während der Haupttäter Mario O. nach der Verhandlung nur einen Stinkefinger zeigt.
Auch ein Statement.
Ja. Wie ich eben schon andeutete, die Verteidigung von Oliver W. legt nun aber Berufung ein und das wird die Gerichte im Anschluss auch noch einige Zeit beschäftigen. Bei der ersten Revision hebt der Bundesgerichtshof das Urteil für Oliver W. tatsächlich auf und es muss noch einmal verhandelt werden. Dabei kommen dann 9 Jahre glatt heraus an Strafe.
Also 9 Monate weniger als beim ersten Urteil.
Ja, genau. Vor allen Dingen wurde Oliver W. jetzt aber nur noch wegen Vergewaltigung mit Todesfolge verurteilt und nicht mehr wegen Mordes.
Ah, okay. Aber das war immer noch nicht alles, richtig?
Richtig. Denn die Verteidiger von Oliver W. legen nochmal Protest ein und tatsächlich hebt der Bundesgerichtshof erneut das Urteil auf. Im dritten Prozess, der dann folgt, ging es allerdings nur noch um das Strafmaß an sich. Die Verurteilung selbst wurde als rechtskräftig erklärt. Schließlich wird im Jahr 2010 das Strafmaß für Oliver W. auf 8 Jahre und 9 Monate reduziert. Und damit ist das letzte Wort in diesem Fall nun endgültig gesprochen. Und Lisa, wir schließen damit unsere Erfurt-Files.
Boah, ja. Und damit ist nicht nur in diesem Fall das letzte Wort gesprochen, sondern auch in unserer kompletten Thüringen-Staffel und eben auch in der Folge 54.
So ist es. Ja, wir hoffen, ihr fandet diese letzte Doppelfolge ebenfalls so informativ und spannend wie wir. Wir wollten einfach keinen der beiden Fälle unter den Tisch fallen lassen und haben uns daher mal ausnahmsweise für diese Lösung entschieden. Ein bisschen kürzer und knapper, aber dafür, ja, ein Doppelschlag.
Und nicht nur zu diesen beiden Fällen könnt ihr uns bzw. unserem Experten Gerhard Schmelz, Professor der Kriminalwissenschaften, eure Fragen schicken, sondern auch zu den anderen Fällen dieser Staffel.
Exactement. Schreibt uns gerne bei Facebook oder Instagram eure Fragen, schickt sie uns rüber und vielleicht wird diese Frage dann eine der Fragen sein, die wir in der Extra-Ausgabe besprechen werden.
Zeno.
Ja.
Damit sind wir durch mit Staffel 9.
Damit sind wir durch, tatsächlich. Wir hören uns dann mit unserer eben erwähnten mörderischen Heimat-Extra-Ausgabe demnächst dann wieder.
Und in der mörderischen Heimat-Extra-Ausgabe werden wir dann auch das Geheimnis lüften, welches Bundesland als nächstes drankommt und wann diese nächste Staffel dann beginnen wird. Wir sagen Tschüss, passt auf euch auf. Bis dahin, eure Lisa Kardinale
und Zeno Diegelmann.